Schön, dass du dir heute 21 Minuten Zeit nimmst. Wir leben in einer Zeit voller Lärm, Meinungen, Prognosen, Schlagzeilen. Aber was davon zählt wirklich? 21 Minuten ist 21 Nexus, versucht genau das herauszufiltern. Du bekommst Einblick in die Gedankenwelt innovativer Unternehmerinnen und Unternehmer und das Zeitlose, das dahinter steckt. Kein Kommentar zum Tagesgeschehen, sondern es geht um die Überzeugungen, die Entscheidungen, die Haltungen, die langfristig den Unterschied machen. Fokussiert auf den Punkt. In 21 Minuten, die deine wertvolle Zeit mit interessanten Gedanken bereichern sollen. In der zweiten Folge spreche ich mit jemandem, die ich als die pragmatische Pionierin beschreiben würde. Valentine Pleser. Sie ist Co-Founderin von Green Mining DAO und ihr Antrieb ist so einfach wie radikal. Einen lebenswerten Planeten sichern und gleichzeitig nachhaltige Profitabilität schaffen. Ich habe Valentine im vergangenen Jahr auf einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt und war von ihrem unternehmerischen Antrieb direkt begeistert. Für mich damit ein idealer Gast für 21 Minuten at 21 Nexus. Ich möchte gerne wissen, was hinter Ihrem unternehmerischen Handeln steckt. Mein Name ist Boris Jurczyk, ich bin Gründer von 21 Nexus. Herzlich willkommen. Liebe Valentine, herzlich willkommen bei 21 Minuten at 21 Nexus. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute dabei bist. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich gefragt, wie ich dich kurz und prägnant beschreiben kann. Und herausgekommen ist das Folgende. Und ich hoffe, dass du damit gut leben kannst, sonst gib mir bitte ein Kontra. Du bist die pragmatische Pionierin, dein Antrieb, einen lebenswerten Planeten sichern und gleichzeitig nachhaltige Profitabilität schaffen. Für dich ist das kein Widerspruch. Diese Geschichte macht natürlich entsprechend neugierig und daher freue ich mich sehr auf das, was du uns in den nächsten 21 Minuten mitgeben wirst. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in einer sehr fokussierten Weise. Und meine erste Frage wäre, wenn ich auf deine Gründungsgeschichte schaue, frage ich mich Bitcoin Mining und Nachhaltigkeit. Das klingt gerade für viele, die in diesem Bereich nicht zu Hause sind, nach einem Widerspruch. Was war für dich der eine Moment, in dem du gedacht hast, hier gibt es wirklich ein relevantes Problem und ich möchte es lösen.
Ja, es gab natürlich mehrere Momente, die darauf geführt haben oder dazu geführt haben, wo wir heute stehen. Und ein großes Thema, was mich oder ein Problem, was mich beschäftigt hat, ist damals, und heute sagt die UN noch immer, dass wir die grüne Wende nicht erreichen werden, wenn nicht auch Retail-Investoren, also Kleinanleger, auch dazu beitragen, dass erneuerbare Energien weiter ausge oder weiter in diese investiert wird und ausgebaut werden. Das heißt, es reicht nicht nur, wenn der Staat und Unternehmen es tun. Und das war so ein bisschen ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, schon ungefähr 2018. Und in dem Zuge haben wir uns Bitcoin Mining näher angeschaut. Der Grund dafür ist, dass Bitcoin Mining auch verschiedene Arten von Energieinfrastruktur unterstützen kann, schneller profitabel zu machen. Denn in dem Moment, wo man sozusagen die Miner anschließt an zum Beispiel eine Anlage, die noch nicht an das Netz angeschlossen ist, entwickelt man aus Strom oder macht man aus Strom Value, in dem Falle natürlich dann Bitcoin. Das heißt, man kann den Strom eigentlich dann direkt nutzen und das geht auch an anderen Orten der Welt, wo das deutlich länger nochmal dauert, Stromquellen ans Netz anzuschließen oder wo es vielleicht noch gar kein Netz gibt. Und in dem Zuge, als wir uns immer tiefer damit beschäftigt haben, also selbst erstmal investiert haben in Infrastruktur, also in sowohl Energieinfrastruktur als eben auch Bitcoin Mining, haben wir gemerkt, wie viel Potenzial eigentlich Bitcoin Mining bringt, um die grüne Wende sogar voranzutreiben. Nicht nur die grüne Wende, sondern eben auch verschiedene andere Probleme, die es auf der Welt so gibt, Das sind zum Beispiel Menschen, die noch nicht an das Stromnetz angeschlossen sind auf der Welt. Das beschäftigt uns natürlich hier in der Schweiz, in Deutschland nicht so sehr. Das ist ein Problem, was wir nicht sehen, was aber natürlich existiert. Dann Menschen, die noch nicht angeschlossen sind an ein Banksystem. Das beschäftigt uns auch nicht so sehr. Aber wir kennen es, wenn wir uns näher beschäftigen mit südlicheren Teilen vor allem der Welt. Und das sind so ein paar Themen, die uns immer näher dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Das andere natürlich ist als Frau auch anzugucken, wie viel der Infrastruktur der Welt gehört eigentlich Männern und wie viel gehört Frauen, wie viel davon gehört weißen Männern, wie viel davon ist überhaupt verteilt auf die Welt. Das ist einfach ein spannendes Thema, so zu gucken, wem gehört eigentlich Infrastruktur? Das heißt für mich, wenn ich so an Bitcoin-Mining denke, dann denke ich gar nicht unbedingt jetzt nur an das Bitcoin-Thema, sondern auch die ganze Infrastruktur, die dahinter steht. In unserem Fall ist das zum Beispiel eine ganze Anlage, die gebaut wird. Da ist Bitcoin-Mining ein Teil von, aber natürlich wird Energieinfrastruktur geschaffen. Wir nutzen Wasser, um zu kühlen. Das heißt, da ist schon ein bestehendes System, was wir dafür aufbauen. Ob man das jetzt für AI nutzt oder für Bitcoin-Mining oder andere High-Frequency-Computing-Systeme oder Protokolle, macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Am Ende geht es ein bisschen darum, wem gehört eigentlich das Land, die Infrastruktur und Co.
Ja, super. Also, du hast schon so viele Stichworte genannt. Da ließen sich ganze Podcast-Folgen, glaube ich, draus machen. Aber auch dieser Blickwinkel war für mich tatsächlich auch gerade neu und finde ich super interessant. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast vom Jahr 2018 gesprochen und den Erkenntnissen und den Lernsteps, die ihr gemacht habt. Zwischen dieser Erkenntnis und dem konkreten Schritt, etwas zu verändern, da steckt ja nun ganz viel Zweifel, Timing und vor allen Dingen auch der Mut, etwas loszulassen. Wie bist du genau dann, was war der Weg vom Erkennen ins Machen?
Der Weg war für uns erstmal selbst unser eigenes Geld in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Das heißt, wir haben tatsächlich, Sascha und ich, Sascha ist mein Co-Founder bei der Green Mining oder auch GM Data Centers AG. Wir haben uns mit verschiedenen anderen Investoren zusammengetan und erstmal in selbst investiert und geguckt, okay, was gibt's denn eigentlich für Möglichkeiten, sich an Bitcoin Mining zu beteiligen? Und ich glaube, das ist immer sehr eine Art von Research in dem Fall. Was gibt es auf dem Markt? Das ist auch was, glaube ich, immer wichtig ist, diesen Schritt zu beachten. Wenn man jetzt auf eine Journey geht und selbst erstmal mit eigenem Kapital, auch wenn es weniger ist, oder mit eigenen Ressourcen, den Markt zu testen. Und was wir gefunden haben, war eben nicht das, was wir uns gewünscht haben. Das heißt, wir haben entdeckt, dass die Transparenz bei Investments in Infrastruktur und in Mining nicht so ist, wie wir uns wünschen und wir es auch nicht für modern halten. Und das bei einem Prozess, der eigentlich so gedacht ist, Transparenz noch weiter voranzutreiben. Also Bitcoin per se ist ja dazu gedacht, eigentlich zu dezentralisieren und alles aufzuzeigen, was eben auf der Blockchain passiert. Und die Industrie hat das damals noch nicht so wiedergespiegelt. Das heißt, die Bitcoin-Mining-Industrie damals ist entweder extrem zentralisiert, das heißt sehr große Akteure, also wenige Akteure, denen sehr viel gehört, die aber keine Dividenden auszahlen, auch wenn man sich beteiligen kann über Shares, zum Beispiel amerikanische Bitcoin-Mining-Unternehmen. Das heißt, es geht dann auch am Ende immer darum, wann steige ich ein, wann gehe ich raus. Das heißt, man muss eigentlich sich ständig damit beschäftigen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen oder einzusteigen. Und das ist halt ich langfristig einfach nicht für nachhaltig. Und gleichzeitig das Thema, dass diejenigen, die eigentlich spezifisch Menschen wie uns targeten, dann eigentlich scammy waren. Also das heißt, wir sind in Situationen gekommen, wo wir uns eingekauft haben bei Hosted Minern und die uns verkauft haben, dass es grüne Energie ist und wir sind dann hingeflogen und es war keine grüne Energie. Und dann merkt man so, okay, da ist kein Match zwischen dem, was gesagt wird und dem, was und verkauft wird und dem, was dann eigentlich tatsächlich passiert. Das heißt, wir haben dann wirklich einfach gesagt, okay, Stück für Stück, das, was es gibt, ist noch nicht das, was wir uns wünschen. Und das heißt, wir müssen mal probieren und gucken, ob wir das nicht selber einfach bauen können. Da war einfach eine Art von Neugier in den Markt und zu schauen, okay, schaffen wir das, diesen Markt vielleicht zu revolutionieren, und das gemeinsam. Das heißt, mit Sascha zusammen sind wir dann in Länder geflogen, wo es die Möglichkeiten gibt. Wir haben natürlich eine Analyse gemacht, das war alles ja noch vor ChatGPT, das heißt, da hat man wirklich noch sehr viel Zeit damit verbracht, 180 Länder individuell zu analysieren nach bestimmten Faktoren, die man selbst definiert hat. Das waren noch Zeiten. Und ist verrückt, oder? Jetzt heutzutage macht man so eine Analyse und es dauert nicht mehr besonders lang. Man muss natürlich gut prompten, das ist auch wichtig. Aber wir haben wirklich dann angefangen, die zu gestalten, was wir uns eigentlich damals selbst gewünscht haben als Investoren. Und das heißt, okay, wir machen es, wie wir es machen, aber wir sorgen dafür, dass während wir ein neues System aufbauen, also sozusagen meinen und dazu beitragen, dass Bitcoin gemeint wird, dass wir unser existierendes System, also den Planeten, nicht schlechter hinterlassen oder nicht schaden in dem, was wir machen, was ich, glaube ich, eine gute Grundlage finde in allem, was wir tun. So wie unsere Eltern früher gesagt haben, hinterlasse den Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast, glaube ich, das ist unternehmerisch genauso ein Ziel. Und in dem Zuge haben wir, nachdem wir unser eigenes Kapital investiert hatten, auch weiteres Kapital aufgenommen, sind nach Paraguay gegangen, haben dort den ersten Mining-Standort aufgebaut, Energiepartner gesucht, mit Partnern zusammengearbeitet, gemerkt, welche Partner wir nicht haben wollen, haben die Prozesse so geschaffen, wie wir es für richtig halten und die Unternehmensstruktur geschaffen. Das war auch ein riesen Element davon, denn wir sind ja ein Schweizer Unternehmen, eine AG. Wir sind das erste Unternehmen auf der Welt, was auf Bitcoin tokenisiert ist mit der GM3 Technologies AG. Wir haben für jedes Datenzentrum eine eigene AG, die wir gründen, an der sich Menschen beteiligen können. Das ist natürlich auch, das alles abzubilden in der europäischen bzw. Schweizer Rechtsstruktur. Ist auch etwas, was Zeit bedarf und viel Investment bedarf, wo wir viel mit Anwälten gesprochen haben. Und jetzt ist es eben möglich, in Deutschland sich über einen Wertpapierinformationsblatt zu beteiligen, wo wir der erste Bitcoin-Miner sind. Das hat alles 4 Jahre gedauert. Jetzt sind wir dort, beziehungsweise jetzt seit letztem Jahr. Also es war wirklich ein Step-by-Step und die Steps waren nicht unbedingt einfach. Und haben viel Zeit und Arbeit gekostet und jetzt sind wir aber sehr dankbar für die investierte Arbeit und das investierte Geld.
Auf jeden Fall hört sich nach einem tollen Lernprozess an. Also beneidenswert, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt und auch nochmal sehr schön, wie sich die Arbeitswelt tatsächlich durch ChatGPT und Co. geändert hat. Aber so muss man sich wahrscheinlich als Unternehmer auch stets anpassen und teilweise neu erfinden. Jetzt seid ihr ja schon am Markt aktiv, aber noch in einem frühen Unternehmensstadium. Ja, ich gehe von aus, ihr habt noch sehr hohe Ziele, die ihr erreichen wollt. Was siehst du heute klarer als noch vor der Gründung? Was hat dich auf dem Weg am meisten überrascht?
Also was ich noch klarer sehe ist, ich meine, wir haben damals ja schon, die Gründung war 2022, das heißt, es war für markttechnisch auch nicht die beste Zeit. Wir haben sozusagen gebaut in dem Markt, in dem wir uns noch härter beweisen mussten. Was, glaube ich, rückblickend gut ist, weil jetzt Unternehmen auf uns zurückgucken oder Investoren auf uns zurückgucken und sehen, dass wir eben in Zeiten, in denen es schon schwierig war allgemein für die Industrie, trotzdem es geschafft haben, sehr effizient mit unseren Ressourcen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist elementar in Bitcoin Mining oder in unserer Industrie, wirklich sich gut auf die Märkte und die Veränderungen vorzubereiten und da gut zu haushalten. Das haben wir gut gemacht. Und darauf bin ich auch, da bin ich auch sehr froh, auch wenn es in dem Moment manchmal ein bisschen anstrengender war. Ist es jetzt, glaube ich, das beste Setup, was wir so gestalten konnten. Und ein großes Learning ist natürlich auch einfach, dass Märkte sehr kurzfristig laut sind, aber Infrastruktur langfristig gewinnt. Und das ist, glaube ich, was wir sehen in Infrastruktur in allen Bereichen. Langfristig ist es eigentlich immer ein Gewinn gewesen, in Infrastruktur zu investieren. Und nicht zu sehr auf die momentären Preisbewegungen zu achten. Ich meine, das machen wir jetzt bei Immobilien zum Beispiel auch. Also es hilft nicht, dann jeden Tag zu checken, okay, wie viel ist jetzt meine Immobilie wert? Das bringt uns ja gar nichts, sondern wir gucken uns an, okay, ich habe in eine Immobilie investiert und in 20 Jahren nehme ich an, dass sie so und so viel wert ist und dass sie diesen Beitrag geleistet hat und mir diese Mieteinnahmen gebracht hat oder ich so und so lang drin wohnen konnte. Das heißt, wenn man etwas baut, was noch in 10 oder 20 Jahren existieren soll, dann trifft man automatisch andere und aus meiner Sicht bessere Entscheidungen und denkt intensiv darüber nach, in unserer Industrie jetzt, welche Energiequellen man nutzt, in unserem Fall Hydro, das Beste für uns, das einen Baseload ermöglicht. Welche Standorte sind die richtigen? Da sind wir super glücklich rückblickend, dass wir uns so intensiv auf Paraguay konzentriert haben. Denn jetzt ist es eben so, auch wenn es länger gedauert hat, wir arbeiten direkt mit der ANDE zusammen, was der staatliche Energieversorger ist. Wir sind jetzt in einer bestimmten regulatorischen Stabilität und sind nicht so bei jedem kleinen lauten Geräusch gegangen, nur weil andere vielleicht andere Erlebnisse hatten. Und das freut uns rückblickend total, dass wir da gesagt haben, okay, lass uns die Stamina behalten und das langfristig durchziehen und wirklich an die Zukunft denken und dann in dem Sinne auch unternehmerisch und privat Resilienz aufzubauen.
Ich möchte mal zum Bitcoin-Mining zurück, was draußen, wenn man auf die Straße geht, vielfach noch falsch verstanden wird aus meiner Sicht, gerade wenn es um Nachhaltigkeitsgesichtspunkte aus ESG-Gesichtspunkten geht, oder was ist das, eine Energieverschwendung, für was überhaupt? Was ist das größte Missverständnis, das du immer wieder korrigieren musst?
Das größte Missverständnis, was ich immer wieder korrigieren muss im Bitcoin-Mining? Ich würde sagen, also erstmal verstehen viele Leute nicht, dass es Teil ist, davon Energie zu verwenden, um Wert zu schaffen, um das System zu stabilisieren oder überhaupt bestehen zu lassen. Das heißt, nur viele denken ja auch zum Beispiel, Bitcoin Mining verbraucht nur Energie in der Schaffung neuer Bitcoin, aber jede Transaktion verbraucht auch Energie. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dem Sinne aus dem Auge verloren haben in unseren heutigen Systemen, dass es eben auch etwas kosten darf, etwas zu bauen, um es dann langfristig und langfristigen Wert zu schaffen. Und so wie eben jetzt in Zeiten, die schwierig sind, immer wieder neu Geld gedruckt wird, wurde aber nichts investiert und nichts reingegeben an Energie, um neues Geld zu drucken. Und wenn das eben nicht passiert, dann entsteht eben ein Verlust an Wert an den Assets aus meiner Sicht. Und das ist eben bei Bitcoin Mining, die Energiefrage ist immer eine schwierige Frage. Wer sagt, dass nur weil ich mein Telefon mehr nutze, dass ich das wert bin, dass jetzt mein Telefon mehr Strom verbrauchen darf? Also ich glaube, ganz viele Menschen gucken sich gar nicht an, was alles Strom verbraucht und was der Effekt daraus ist oder Outcome, der dann wirklich wertvoll ist oder nicht. Wir bei uns brauchen Heizung, weil es kalt wird und in anderen Ländern und würden hier sagen, oh, das ist vielleicht sogar verschwenderisch, wenn jemand die ganze Zeit seine AC anhat, weil wir es eben auch nicht brauchen. Und in einem anderen Land geht es dann wiederum, in Paraguay ist es so, da gibt es bestimmte Monate, da ist AC einfach wichtig, um noch einen Fokus behalten zu können und klar denken zu können bei über 40 Grad. Und da ist es eben bei uns, ja, oder beim Thema Bitcoin so, dass es wird etwas investiert und das ist Energie, um einen Wert zu schaffen und diesen zu stabilisieren. Und das, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, warum das wichtig ist oder was das für einen Unterschied macht. Und bei uns ist es eben eine doppelte Wirkung. Also wir verwenden ja so viel wie möglich von dem, was wir allgemein auf der Anlage haben. Das heißt, wir verwenden, wir nutzen die Energie, um Bitcoin zu produzieren. Und dann nutzen wir die Wärme, die das Bitcoin-Mining oder die durch das Bitcoin-Mining entsteht, in den Minern selbst oder in den Workern, um lokale Früchte zu trocknen. Das heißt, unsere Energie wird sozusagen eigentlich zweimal verwendet. Die lokalen Früchte kommen aus der Umgebung, aus dem Land selbst und können dann wiederum oder schaffen einen neuen Wert, ja, indem sie getrocknet werden und dann als getrocknete Früchte langfristiger bestehen und auch in Paraguay verkauft werden, nach Deutschland zurückgebracht werden. Das heißt, in dem Falle wird die Energie sogar zweimal genutzt bei uns und schafft neue Werte, die aus meiner Sicht auf jeden Fall zu einer CO2-Reduktion führen, da für das Trocknen keine weitere Energie verwendet werden muss. Und der Effekt bei uns ist eben, der Produktionspreis pro Bitcoin reduziert sich, da wir natürlich einen Bitcoin-unabhängigen Revenue-Stream haben durch die Früchtetrocknung.
Ja. Ich durfte auch schon mal von probieren auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Finde ich großartige Idee, also ganz toll. Wenn du jetzt auf euer Unternehmen schaust und du hättest einen Wunsch frei für die nächsten 12 Monate, erzähl mal, was kommt dir da in den Kopf?
Für unser Unternehmen wünsche ich mir in den nächsten 12 Monaten, dass mehr Menschen verstehen, dass Bitcoin nicht nur ein spekulativer Vermögenswert ist, sondern eben ein Teil einer neuen Energie- und Infrastrukturökonomie. Und je mehr Menschen das sehen, desto weiter kann die Infrastruktur ausgebaut werden und dezentralisiert werden. Mehr Energiepartnerschaften wünsche ich uns natürlich, neue Standorte und damit mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht nur zu investieren, sondern wirklich Mitanteilhaber von Infrastruktur zu sein. Und ich sehe das an unseren Investoren. Wir haben ungefähr 300 Investoren, die Mitbesitzer durch Aktien der Infrastruktur sind, dort nach Paraguay fliegen und sich das anschauen wollen und auch einen gewissen Stolz entwickeln, an so einem Projekt dabei sein zu können und zu dürfen. Und dabei aber schon im ersten Jahr, also jetzt bei der GM3 zum Beispiel, hatten wir letztes Jahr eben auch das erste operative Jahr und schon in dem Jahr 11% Ausschüttungen auszahlen können aus dem Betrieb selbst. Das heißt, das funktioniert alles schon so, wie wir es uns erhofft haben. Und jetzt genau geht's um die Skalierung, um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben.
Ja, super. Und ich freue mich auf Bitcoin-Mangos auf den Tischen der deutschen Community. Letzte Frage, aber für viele immer, oder nicht immer, aber oftmals die interessanteste. Wenn hier jemand zuhört, der vor einer ähnlichen Herausforderung steht, wie ihr zu Beginn eurer Journey und überlegt, ob er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen soll, welche Erkenntnis würdest du ihr oder ihm unbedingt mitgeben wollen?
Erstens, Märkte sind volatil und Infrastruktur oder Systeme belohnen Geduld. Ich glaube, dass viele Menschen, also es gibt dieses Thema auch der perfekte Moment und den perfekten Moment zu finden und auf Trends draufzuspringen und Co. Aber aus meiner Sicht entstehen eben auch sehr spannende Dinge, wenn man bereit dazu ist, etwas zu bauen, was langfristig besteht und nicht nur kurzfristig. Und das sind zum Beispiel Infrastrukturprojekte und sich dann zu überlegen, in allem, was man tut, baue ich gerade etwas, was auch noch in 20 Jahren sinnstiftend ist, wertvoll ist, Menschen etwas bringt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was langfristig auch uns selbst belohnt, indem wir glücklich sind, etwas Langfristiges zu schaffen. Und ich glaube, das motiviert auch immer wieder jeden Tag.
Ja, das ist so ein wunderschönes Schlusswort. Da schließt sich der Kreis zum Beginn dieser Session. Liebe Valentine, herzlichen Dank für deine Zeit und Offenheit. Wir haben die 21 Minuten zumindest fast eingehalten. Und ich finde, es hat sich super gelohnt. Herzlichen Dank für die Einblicke. Ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft mal wieder etwas Ähnliches zusammen machen können. Du hast unfassbar viele Stichworte geliefert, die dann doch in so einem so fokussierten Format schwer im Detail abzugreifen sind. Deswegen abschließend mein Hinweis, wer mehr über dich und Green Mining DAO erfahren möchte, Internet www.greenminingdao.io und natürlich über LinkedIn unter Valentine Pleser. Und ich verspreche, es lohnt sich. In diesem Sinne nochmal vielen Dank.
Danke,
und ganz viel Erfolg für eure weitere Reise mit der Green Mining DAO und allem, was dahinter hängt.
Vielen Dank, Boris. Ich freue mich.
Bye. 21 Minuten, zumindest fast eingehalten. Und ich finde, es hat sich wieder gelohnt. Drei Aspekte nehme ich aus dem Gespräch mit Valentine besonders mit. Erstens, Bitcoin Mining ist kein spekulatives Thema, es ist Infrastruktur. Und Infrastruktur belohnt Geduld. Es geht um langfristige Entscheidungen, analog zu Immobilieninvestments. Zweitens, Energie kann zweimal Wert schaffen. Die Wärme aus dem Mining trocknet beispielsweise lokale Früchte in Paraguay. Ein Revenue Stream, der unabhängig vom Bitcoin-Preis funktioniert. Das ist ein pragmatisches Unternehmertum. Drittens, in schwierigen Märkten zu bauen, ist kein Nachteil. Es ist ein Vorteil. Wenn in solchen Zeiten gelernt habt, effizient mit Ressourcen umzugehen, ist langfristig robuster als jemand, der nur mit Rückenwind gewachsen ist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wie gesagt, wenn du mehr über Valentine und Green Mining DAO erfahren möchtest, kontaktiere sie einfach beispielsweise über LinkedIn. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn dir dieses Format gefallen hat. Weitere tolle Gäste haben mir bereits ihre Zusage gegeben. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und bleibt neugierig.